Welche Orte und Sehenswürdigkeiten solltest du in der Toskana besuchen und welche Geschichte verbirgt sich hinter der einen oder anderen Attraktion?
Wir verraten es dir in dieser Podcast-Folge. Übrigens, in der Toskana findest du nicht nur traumhafte Altstädte und Weinberge, sondern auch Strände und ein tolles Gebirge.
Mehr dazu jetzt in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Travel Optimizer,
der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt. Servus.
Servus
zur zweiten Folge über unseren Toskana Roadtrip. Das letzte Mal haben wir schon über Wissenswertes und Tipps gesprochen, sowie über die Städte Bologna und Florenz.
Wenn ihr also wissen wollt, wie teuer ein 12-Tage-Roadtrip durch die Toskana ist, wie man am besten anreist und so weiter, dann hört am besten nochmal in die erste Folge rein oder ihr findet auch nochmal alles zum Nachlesen auf dem Blog. Wir haben euch den Artikel in den Shownotes verlinkt oder ihr schaut einfach mal bei www.traveloptimizer.de vorbei. Und eine Bitte noch gleich am Anfang, wenn euch unser Podcast gefällt oder euch bei der Reiseplanung weiterhilft, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalasst, wenn ihr uns auf Spotify abonniert oder den Podcast auch gerne euren Freunden und Family weiterempfehlt. Und jetzt geht's weiter mit unserem Toskana-Roadtrip.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf unsere Route für unseren Toskana-Roadtrip. Also wir waren ja einen Tag in Bologna und dann 2 Tage Florenz. Und heute sprechen wir über das Manhattan der Renaissance, San Gimignano, über die Weinregion Chianti, über das Val di Orchia, das ist die hügelige Landschaft, wo überall die Zypressenalleen rumstehen, über Siena, über die Felsenstadt Pitigliano und die Quellen von Saturnia, sowie über den Ort, wo ihr den besten Strand oder den schönsten, vielleicht schönsten Strand in der Toskana findet, sowie über eine Hammerwanderung in Garfananga-Gebirge. Und natürlich der schiefe Turm von Pisa und Lucca darf auch nicht fehlen auf dem Toskana Roadtrip. Also ihr seht schon, unser Roadtrip ist noch ganz schön vollgepackt und deswegen verlieren wir auch gar keine Zeit und starten direkt mit San Gimignano.
San Gimignano ist eine kleine Ortschaft, die man eigentlich schon von Weitem erkennen kann an den Wehrtürmen. Früher waren dort auch noch viel, viel mehr Wehrtürme, genauso wie in Bologna. Jede reiche Familie hat sich nämlich den eigenen Wehrturm gebaut und es war wie so ein Battle, wer hat den höchsten Wehrturm. Diejenige Familie war nämlich dann auch am mächtigsten. Heute stehen davon leider nur noch sehr wenige Türme, ein paar davon kann man auch besichtigen.
Der bekannteste und höchste ist der Torre Grossa und den kann man auch besichtigen. Ich war oben, Nina war in der Zeit Schuhe shoppen und ich fand die Aussicht wirklich ganz cool. Also ist schon durchaus empfehlenswert, das zu machen. Allgemein muss man halt sagen, San Gimignano steht auf einem Hügel oder ist erbaut auf einem Hügel. Und dadurch hat man von der ganzen Stadt aus schon einen richtig coolen Blick in die Landschaft und von dem Turm aus halt einfach nochmal mehr und zusätzlich sieht man noch die Stadt unter sich. Also es ist schon wirklich cool und ich würde es auch machen, es kostet 9 Euro.
Tom kann euch den Turm empfehlen und ich kann euch das Shoppen empfehlen. In San Gimignano gibt es nämlich echt so viele schöne kleine Läden mit Schuhen, Taschen, Schmuck, aber auch Souvenirs. Also da kann man sich richtig austoben oder wie wir auch einfach mal trennen und jeder macht dann sein eigenes Ding.
Ich habe nach dem Torre Grossa übrigens die Zeit noch genutzt und bin einfach ein bisschen durch die Gassen geschlendert. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich sehr schön. Also San Gimignano ist wirklich eine sehr schöne Altstadt, ist sehr gut erhalten und restauriert. Einfach mal durchschlendern.
Was wir beim Schlendern aber vergessen haben oder übersehen haben, aber eigentlich auf unserer Liste stand, war die beste Eisdiele Italiens. Die ist nämlich
der Welt, oder?
Oder der Welt sogar, die es dort geben soll. Und zwar die Gelateria Dondoli. Dort, glaube ich, soll es vor allem auch das beste Vanilleeis geben, oder?
Ja, die haben zumindest, es gibt so Weltmeisterschaften und die haben ein paar Jahre gewonnen, ja.
Und wir waren dort und sind nicht dorthin gegangen. Ich könnte mich bis heute noch ärgern, aber bitte, wenn jemand von euch dort ist, dann schickt uns ein Bild oder schreibt uns auch gerne, ob das wirklich das weltbeste Eis ist und ob wir uns wirklich noch mehr ärgern müssen.
Wer keine 9 Euro ausgeben möchte für den Grossa-Turm, der kann auch beim Punto Panoramico vorbeischauen. Von da aus hat man auch eine ganz gute Aussicht auf die Umgebung, aber wie gesagt dann eben nicht auf die Stadt. Wer den schönsten Blick auf die Stadt haben möchte, der schaut am besten auf unserem Blog vorbei. Da haben wir nämlich eine Karte, eine Google Maps drin und da haben wir euch den Punkt markiert, von wo man aus den besten Blick auf die Stadt hat.
Nachdem ich übrigens in 5 Läden war und doch keine Schuhe letztendlich gekauft habe, ging es für uns weiter.
Typisches Frauenproblem.
Ging es für uns weiter in die Weinregion Chianti. Dort gibt es eine sehr berühmte Straße, die auch Weinroute genannt wird, und zwar die SR 222. Die sind wir entlang gefahren und natürlich ein Must-Do in der Weinregion ist natürlich auch ein Weingut besuchen und Wein verköstigen. Und da haben wir einen echt guten Tipp für euch, und zwar das Weingut Marchesi Mazzai Zela. Man kann da zum einen eine Weinführung machen und auch eine Weinverkostung oder sich einfach in eines der Restaurants hinsetzen und dort auf eigene Faust sozusagen den Wein verköstigen und was snacken. So haben wir das gemacht. Ihr findet aber den Link, wo ihr die Weinführungen buchen könnt, auch auf unserem Blog.
Für uns ging es dann weiter zu unserem Hotel, und dieses Hotel war nicht nur ein Hotel, sondern ja, ein Castello, also ein richtiges Schloss.
Als wir da hingefahren sind und dann durch diese lange Zypressenallee auf den Hügel gefahren sind, wo dann das Castello stand, habe ich mich schon gefühlt wie so eine Prinzessin. Also es ist echt sehr schön. Und das Castello an sich ist natürlich auch traumhaft mit den alten Steinmauern und mit diesem freien 360-Grad-Blick. Also da ist halt ansonsten kein anderes Hotel oder so in der Nähe. Da steht einfach nur auf einem Hügel ein Castello mit Pool und ja,
traumhaften Ausblick. Man muss jetzt dazu sagen, also nördlich von Siena ist quasi die Chianti-Region, das ist hügelig, aber mit Weinbergen. Und südlich von Siena startet dann das Val di Orchia, das ist ebenfalls hügelig, aber hat eben keine Weinberge mehr, sondern ja eher Getreidefelder, die dann relativ trocken und braun sind, sowie Olivenbäume. Und das ist dann so das typische Toskana-Bild, das man ja auch kennt. Und das Castello ist ebenfalls schon südlich von Siena, also man hat schon die Val di Orchia-Landschaft.
Rund um Siena gibt es mehrere Hügel mit tollen Castellos drauf. Wir können euch das Castello di Leonina aber sehr empfehlen, weil es noch eines ist mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die Castellos sind meistens sehr, sehr teuer, aber das Leonina ist noch im ganz bezahlbaren Rahmen.
Wir haben dann noch einen wunderschönen Sonnenuntergang am Pool genossen und am nächsten Tag für uns ging es dann weiter nach Siena. Das sollte man sich nämlich auf alle Fälle anschauen, wenn man da in der Nähe ist. Und allem voran sollte man vor allem den Dom von Siena bzw. die Kathedrale von Siena anschauen. Die ist zwar nicht ganz so groß wie die Kathedrale in Florenz, aber dafür ähnlich spektakulär von außen und deutlich spektakulärer von innen.
Oh ja, da gibt es zum Beispiel einen Marmorboden, der so aufwendig gestaltet ist, dass man allein für den Marmorboden über 600 Jahre gebraucht hat, um den zu bauen. Also das muss man sich mal vorstellen. Und man findet dann auf dem Boden eben überall so religiöse Bilder, die eben in ganz detaillierter und kunstvoller Handarbeit so platziert wurden. Also es ist echt sehr beeindruckend.
Hier noch ein kleiner Tipp, der berühmte Boden mit den Marmorbildern ist übrigens nur von Ende August bis Ende Oktober sichtbar. Die restliche Zeit ist er abgedeckt, damit er nicht verbleicht. Neben dem Dom gibt es dann auch gleich noch einen richtig coolen Aussichtspunkt und die Baptisterie. Und das kann man alles gemeinsam besichtigen mit dem Opa-Sie-Pass. Wir hatten auch den Opa-Sie-Pass und wir waren dann auf dem Aussichtspunkt noch und in der Baptisterie auch und können das eigentlich wirklich sehr empfehlen.
Mhm. Vom Aussichtspunkt aus sieht man dann nämlich auch noch die anderen Bögen. Es ist nämlich so, dass die Kirche in Siena oder der Dom in Siena nur, also nicht mal zur Hälfte fertiggestellt wurde. Es steht im Prinzip nur das Seitenschiff. Der hätte eigentlich noch viel, viel größer werden sollen. Davon ist aber leider nicht mehr viel übrig, nur diese Bögen. Also man hat den Bau nie komplett abgeschlossen. Und den sieht man eben, also diese Bögen sieht man eben von dem Aussichtspunkt aus. So.
Oder man steht eigentlich auf den Bögen von dem Aussichtspunkt aus. Eine weitere Empfehlung in Siena ist dann der Piazza del Campo, das ist der Hauptplatz, gemeinsam mit dem Palazzo Pubblico. Und das Besondere an dem Hauptplatz ist, dass er ovalförmig ist und aber auch abschüssig. Also von außen nach innen geht's. Ja, ist es abschüssig. Sammelt sich das Regenwasser. Und der Platz ist deshalb so besonders, weil da einmal im Jahr ein riesen Pferderennen stattfindet.
Das Pferderennen ist allerdings nichts für Pferdefreunde, denn in den ganz steilen Kurven passiert es ganz oft, dass die Pferde stürzen und sich aber auch die Reiter verletzen. Also es ist schon eher ein brutales Pferderennen.
Wer die beste Aussicht auf den Platz möchte, der geht am besten in die Gelateria La Costerella. Da gibt es nämlich einen kleinen Balkon und wenn man ein bisschen wartet, bekommt man da auch einen Platz und dann kann man den Trubel unter sich zugucken, währenddessen man einen Espresso trinkt.
Ansonsten sind wir einfach nur in Siena durch die Gassen geschlendert und haben dann ganz zum Schluss noch den schönsten Aussichtspunkt auf die Stadt entdeckt. Und zwar die Terrazza Panoramica. Wir haben euch den Ort auf Google Maps auf unserem Blog verlinkt auch. Von dort aus hat man nochmal einen ganz schönen Blick auf die Altstadt von Siena und auch auf den Dom beispielsweise. Und man sieht auch die ganz alten Häuser, wenn die Wäscheleinen draußen hängen, die ein oder andere schöne Dachterrasse. Also man muss da einfach nur ein bisschen Auge fürs Detail haben.
Ja, übrigens auch hier gibt es natürlich wieder eine ZTL-Zone, also wo man nicht reinfahren darf, deswegen muss man etwas außerhalb parken. Unsere Empfehlung ist hier das Parking Santa Caterina. Von dort aus geht es damit ein paar Rolltreppen, nämlich direkt in die Innenstadt. Kostet 2 Euro in der Stunde, fanden wir jetzt eigentlich ganz fair. Für Siena braucht man ungefähr so einen halben Tag, also hatten wir noch einen schönen halben Tag, und zwar den Nachmittag, um am Pool zu entspannen in unserem wunderschönen Hotel. Und zum Sonnenuntergang ging es dann zu dem Spot schlechthin, und zwar zum Agriturismo Bacoleno.
Vielleicht habt ihr schon mal auf Instagram dieses ganz berühmte Bild gesehen von der geschwungenen Zypressenallee und von den Feldern, wo dann im Hintergrund eben die Sonne untergeht. Und genau dort waren wir. Wer jetzt nicht weiß, was wir meinen, kann auch einfach nochmal auf dem Blog vorbeischauen oder bei Instagram einfach mal in den Hashtag Toskana eingeben, dann taucht es mit Sicherheit auf. Und man muss aber schon sagen, dass es wirklich ein sehr, sehr schöner Spot ist. Also nicht einfach nur ein Instagram-Fotospot, wo man hinfährt und dann ein Foto macht, sondern am besten schnappt man sich eine Picknickdecke oder man holt sich eine Pizza to go oder ein Bier und setzt sich da dann einfach hin und beobachtet den Sonnenuntergang.
Es ist eigentlich wie Landschaftskino. Ja. Also der Gärtner, der die Zypressen eingepflanzt hat, hatte wirklich ein Auge fürs Detail und von dem Hügel aus sieht man die eben perfekt. Es ist tatsächlich aus so, dass die Straße wahnsinnig lang gezogen ist in Wirklichkeit, aber von dem Hügel aus mit dem Winkel sieht es so aus, als wäre es relativ eng und würde dann eben in die Kurven gehen.
Mhm. Parken kann man einfach an der Straße und man läuft dann einfach auf das Feld, dort ist quasi dann der Aussichtspunkt.
Man kann es nicht verpassen, es sind nämlich immer mindestens 10 andere auch vor Ort. Am nächsten Tag haben wir dann das Val di Orchia noch etwas mehr erkundet und sind etwas tiefer in die Region reingefahren über die Panoramastraßen SP60, SP14 und SP71, kommt man nämlich nach Pienza. Also wenn ihr von dem Hotel, vom Castello, einfach Pienza in Google Maps eingebt, dann kommt ihr da eigentlich direkt über die Panoramastraßen hin.
An dem Tag war eigentlich so das Motto, der Weg ist das Ziel. Also wir haben einfach nur die wunderschöne Landschaft genossen, das Fenster runtergekurbelt und halt immer wieder angehalten, wo es uns gefallen hat oder wo wir gewusst haben, dass ein toller Fotospot auf uns wartet.
Zum Beispiel der Viewpoint Cappella Madonna. Das ist eine der bekanntesten Aussichten. Das ist nämlich eine kleine Kapelle auf dem Hügel mit ein paar Zypressen. Ein sehr bekanntes Toskana-Bild, genauso wie der Viewpoint vom Podere Belvedere. Auch ein sehr bekanntes Bild ist die Zypressenstraße mit dem Agriturismo Poggio Covili. Das ist eine komplett gerade Zypressenstraße. Habt ihr bestimmt auch schon mein Bild gesehen, wenn nicht, einfach am Blog vorbeischauen. Oder auch die Zypressen von San Chirico. Da muss man allerdings sagen, die fanden wir jetzt weniger spektakulär. Da sind halt einfach ein paar Zypressen gepflanzt. Und das war es dann auch. Aber der Spot ist übrigens der einzige, wovon man einen richtig schönen Sonnenuntergang hat. Also wenn man an dem Tag einen Sonnenuntergang sehen möchte, dann sollte man bei den Zypressen von San Chirico vorbeischauen.
Außerdem waren wir noch in der kleinen Stadt Pienza. Wir haben zwar zu dem Zeitpunkt schon viele schöne Altstädte gesehen, aber Pienza war wirklich nochmal so eine Bilderbuchaltstadt, also wirklich enge Gassen, alte Gebäude. Pienza steht auch auf so einem Hügel, das heißt, man hat auch einen ganz guten Ausblick auf die Weinberge und auf die Zypressen in der Umgebung. Man kann dort auch ganz gut den Sonnenuntergang genießen. Und es gibt natürlich auch ein paar schöne Cafés, wo man sich einfach mal hinsetzen kann, sich ein Eis holen kann.
Blumen, Wäscheleine mit Wäsche draußen.
Genau, also wirklich sehr schön, wenn man denn mal einen Parkplatz gefunden hat.
Ja, stimmt, das war tatsächlich nicht allzu einfach in Pienza. Nachdem wir so ziemlich jeden Fotospot im Val di Orchia erkundet haben, ging es für uns am nächsten Tag weiter Richtung Süden und da waren wir zum Sonnenaufgang erstmal bei den heißen Quellen von Bagni di San Filippo.
Das ist eine Alternative zu Saturnia, eine sehr gute Alternative, wie sich dann am nächsten Tag herausgestellt hat, aber dazu gleich mehr. Die heißen Quellen von Bagni di San Filippo riecht man übrigens auch schon von Weitem. Also wenn man dorthin fährt, riecht es schon überall nach Schwefel. Also jeder kennt wahrscheinlich den Geruch von faulen Eiern. Wenn man aber dann dort ist, komischerweise stinkt es gar nicht mehr.
Ja, die Quellen befinden sich direkt auf einem kleinen Hügel und da das Wasser relativ kalkhaltig ist, gibt es da auch eine riesige Kalkablagerung und das hat jetzt so eine Art weißen Wal. Also es sieht aus wie ein weißer Wal und deswegen nennen es die Einheimischen auch weißer Wal. Und unten befinden sich dann ein paar natürliche Pools, in das das Wasser reinläuft und in das man sich dann reinsetzen kann. Es ist richtig schön warm bis heiß, 40 Grad, aber morgens war es eh noch kalt, deswegen war das ganz angenehm.
Nach der Therme ging es dann weiter nach Sorano und Pitigliano. Das sind zwei sehr, sehr alte Städte, die auch schon von den Etruskern tatsächlich erbaut wurden.
Vor 5000 Jahren.
Also vor der Römerzeit. Und die stehen auf so einem kleinen Hügel und im Vergleich zu den anderen Altstädten sind die einfach wirklich nochmal älter. Also man sieht es denen tatsächlich auch jetzt noch an, obwohl die natürlich auch schon ein paar Mal restauriert wurden.
Also ich finde sogar Sorano war sehr gut restauriert und sehr gut erhalten und da war halt irgendwie bei uns auch nichts los und dadurch war das für mich so die perfekteste Altstadt, die ich gesehen habe.
Fast schon wie so eine verlassene Altstadt.
Ja, es war halt alles, es sah alles sehr alt aus, obwohl es einfach nur gut restauriert ist und alles sehr eng und man geht ja dann auch immer hoch und runter, weil es auf dem Felsen eben erbaut ist und deswegen war das für mich so die beste Altstadt, die wir gesehen haben, also Sorano.
Pitigliano ist die größere der beiden Felsenstädten und wir haben dort nämlich dann auch übernachtet. Das heißt, wir sind einfach abends nochmal durch die Innenstadt gelaufen, aber groß ist jetzt hier relativ. Also man läuft da einfach auch mal in einer Stunde durch die komplette Altstadt.
Ja, man muss sagen, es ist auch eine schöne Altstadt, aber eben nicht ganz so schön wie Sorano. Und es ist auch ein bisschen mehr los, weil Pitigliano halt einfach deutlich bekannter ist. Den schönsten Ausblick auf die Stadt Pitigliano hat man übrigens von der Kirche Madonna della Grazia, haben wir auch wieder auf der Karte im Blogartikel verlinkt, sowie auf dem Fotospot Altstadtblick steht da in Google drinnen, ist auch wieder verlinkt. Der Blick von der Kirche aus ist der beste beim Sonnenuntergang, finden wir. Nach dem Sonnenuntergang oder vor dem Sonnenuntergang ist der beste Blick bei dem Fotospot Altstadtblick.
Da bietet es sich übrigens auch wieder an, sich eine Pizza to go zu holen und sich dorthin zu setzen, denn die Altstadt ist wunderschön beleuchtet.
Am nächsten Tag ging es dann für uns zu den Quellen von Saturnia und da muss man sagen, haben wir uns einen kleinen Fail geleistet.
Vielleicht kennt der ein oder andere auch Saturnia von dem Instagram-Bild. Das sind diese natürlichen türkisblauen Pools. Im Hintergrund steht ein kleines Thermenhäuschen und es dampft auch aus diesen Quellen. Und wir dachten uns so, ja, wir schauen, dass wir da ganz früh am Morgen hinfahren. Dann sind vielleicht noch nicht so viele Leute dort. Und wir waren dort um 7 Uhr morgens. Und als wir dann zur Therme gelaufen sind, also zu den Pools, kamen uns schon ganz viele Asiaten entgegen. Und plötzlich kam auch ein ganzer Bus voller Asiaten. Und es wurden immer mehr. Und wir dachten uns dann nur so, what the fuck? Was machen so viele Asiaten um 7 Uhr morgens dort? Und jetzt muss man dazu sagen, es war auch noch zur Corona-Zeit. Also ja, ganz strange.
Ein Follower hat uns dann darauf hingewiesen, dass es in der Gegend wohl relativ viele asiatische Gastarbeiter gibt und die machen halt am Wochenende auch einen Ausflug nach Saturnia und sind da auch wirklich immer zum Sonnenuntergang zum Sonnenaufgang dort. Deswegen unser Tipp, kommt auf keinen Fall am Wochenende nach Saturnia. Also plant, wenn ihr Saturnia machen wollt, entweder es unter der Woche oder fahrt nur nach San Filippo als Alternative.
War aber jetzt nicht so schlimm in dem Fall, weil wir hatten ja schon ganz schöne heißen Quellen am Vortag in San Filippo und wir haben an dem Tag einfach noch einen anderen Badetag gemacht oder waren dann baden im Meer und zwar an der Küste bei Rosignano. Dort haben wir nämlich auch übernachtet. Da gibt es nämlich einen sogenannten White Beach. Der sieht tatsächlich sehr, sehr karibisch aus. Also ein puderzuckerweißer Strand und das Wasser ist türkisblau, teilweise sogar ein bisschen milchig. Also fast schon zu schön, um wahr zu sein. Die anderen Strände in der Toskana, muss man nämlich dazu sagen, sind eher so, wie man sie vielleicht auch so von Jesolo kennt. Also eher halt so Buchten mit einem Sand, aber ist jetzt nicht karibisch, sagen wir mal so.
Ja, eher so ein bräunlicher Sand und es ist tatsächlich auch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Der Strand ist nämlich deswegen so hell, weil dort in den 80ern und 70ern giftiges Abwasser ins Meer gelassen wurde, das auch Quecksilber und Arsen enthalten hat und dadurch wurde der Sand so weiß gefärbt. Heutzutage wird das angeblich nicht mehr gemacht und es gibt auch keine Rückstände mehr dort. Der Strand ist auch mit der blauen Flagge von der EU ausgezeichnet für gute Wasserqualität. Natürlich muss es, wir möchten es jetzt an der Stelle einfach sagen und es muss jeder dann für sich selbst entscheiden, ob er ein mögliches Restrisiko eingehen möchte durch Rückstände oder nicht. Wir haben uns gedacht, es ist wenn dann ja nur ein Tag, da muss man jetzt nichts befürchten und eigentlich ist es ja auch getestet und mit der blauen Flagge ausgezeichnet und deswegen waren wir dann an den Strand, aber es war uns wichtig, dass wir das an der Stelle auch sagen, sodass es jeder beurteilen kann.
Wir waren aber nicht die Einzigen, also es waren viele andere Badegäste dort, weil natürlich auch Sonntag war.
Am nächsten Tag hat dann nochmal einer der Toskana-Highlights schlechthin auf uns gewartet, und zwar der schiefe Turm von Pisa.
Wir sind morgens dann nach Pisa gefahren, das ist ungefähr so 40 Minuten von Rosignano, um den Trubel rund um den schiefen Turm von Pisa ein bisschen zu entgehen. In der Früh ist es nämlich dort deutlich entspannter. Wir haben dann eben auch das ganz berühmte Bild mit dem schiefen Turm von Pisa gemacht. Ich glaube, jeder Tourist, der in Pisa ist, macht so ein Bild
zumindest
oder ein Selfie.
Jeder, ja. Tatsächlich muss man auch gar nicht allzu früh kommen. Es ist so, dass der schiefe Turm und die Kathedrale um 10 Uhr öffnen und dann beginnt es auch wirklich voll zu werden. Also wenn man um 9 dort ist, reicht es eigentlich auch noch ganz gut.
Jetzt müssen wir noch ganz kurz die Frage klären, warum der Turm eigentlich schief ist. Das ist ganz einfach und zwar hat sich der Untergrund beim Bau einfach abgesenkt und dadurch hatte der Turm schon so eine leichte Schieflage. Man hat dann nach der dritten Etage aufgehört zu bauen und erst 100 Jahre später hat man dann entschlossen, man baut jetzt doch weiter und versucht ihn irgendwie zu begradigen. Hat nicht ganz so funktioniert, aber immerhin, man kann ihn besichtigen, also er steht ohne umzufallen und wir haben das auch gemacht und ich finde, es ist echt ein richtig cooles Gefühl, oder ja, diesen schiefen Turm hochzulaufen, also man spürt es auf jeden Fall und auch wenn man oben steht, hat man selber immer so eine leichte Schräglage, weil man meint, irgendwas ausgleichen zu müssen, also es ist auf jeden Fall ganz cool.
Wir sind dann auch noch ein bisschen durch Pisa geschlendert, muss man aber dazu sagen, ist jetzt irgendwie nicht so gut. Also muss man nicht unbedingt machen. Man hat so viele schöne Altstädte schon gesehen. Da kann Pisa eigentlich nicht wirklich mithalten. Für uns ging es dann in eine schönere Stadt weiter und zwar nach Lucca.
Lucca haben uns ja auch schon einige von euch im Vorfeld empfohlen. Deshalb waren wir da schon ganz gespannt.
Ja, Lucca ist ja eine der ganz wenigen Städte, die tatsächlich noch eine komplette intakte Stadtmauer haben. Und das macht es dann schon ein bisschen besonders. Auf der Stadtmauer kann man übrigens sogar mit dem Rad fahren, weil die wirklich super breit ist. Wir haben das auch gemacht, wir haben uns ein Tandem ausgeliehen, beziehungsweise Nina wollte sich unbedingt ein Tandem ausleihen. Und sind dann einmal um die Stadtmauer geradelt. War tatsächlich ganz schön.
Und das dauert auch nicht lange. Es sind so 4 Kilometer. Das ist was, kann man mal ganz gut machen in einer Stunde.
Ja, das definitiv. Der Hauptplatz ist übrigens der Piazza del Anfiteatro. Und Anfiteater, es war tatsächlich früher mal ein Amphitheater und wurde dann umgebaut zu einem Piazza. Und man sieht es tatsächlich auch immer noch. Es ist nämlich oval, dieser Platz. Weitere ganz sehenswerte Gebäude sind zum Beispiel der Palazzo Pfanner. Das ist ein Prunkhaus mit einem richtig schönen Garten. Kostet 5 Euro Eintritt. Oder auch die Via Vilungo, das ist eine sehr schöne Straße mit ganz vielen Einkaufsläden. Also da hätte Nina wieder gerne geshoppt, ich habe sie aber diesmal verboten, weil sie dann eh wieder nichts kauft.
Haha, ja, mit dir kann man halt auch einfach nicht shoppen gehen. Tatsächlich mussten wir uns aber etwas beeilen, wir hatten nämlich 2 Turmbesichtigungen noch gebucht. Und zwar einmal auf den Torre Guinici und einmal auf den Torre delle Ore. Das sind auch wieder 2 alte Wehrtürme, die früher von mächtigen Familien gebaut wurden. Auch in Lucca war es so, dass es früher dort hunderte von diesen Türmen gab, mittlerweile aber nur noch sehr wenige. Und auf die beiden kann man gehen und es lohnt sich auch tatsächlich. Der Torre Guinici ist bekannt, weil darauf so ein kleiner botanischer Garten ist. Also ja, auf
dem sind ein paar Bäume.
Ja, also auf dem Turm befinden sich tatsächlich ein paar Bäume. Das heißt, man erkennt den Turm auch schon von Weitem. Und der Blick über Lucca und bis ins Gebirge rein ist wirklich schön, vor allem zum Sonnenuntergang. Und bevor die Sonne aber ganz untergegangen ist, sind wir dann noch ganz schnell zu dem anderen Turm gegangen. Dort, das ist ein Glockenturm und auch von dort aus ist die Aussicht eigentlich ganz schön. Also wer sich den Stress nicht antun möchte, beide Türme zu besichtigen, sollte dann vielleicht eher auf den Torre Guinici gehen. Der hat zumindest noch die Bäume oben drauf, was echt ganz cool ist.
Wobei die Türme echt ein Schnäppchen sind. Also tatsächlich zahlt man nur 10 Euro für beide Türme. Finde ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem weil bei beiden noch ein Guide dabei ist, die auch ein bisschen was erklären, was man denn dort oben sehen kann.
Und die hat uns tatsächlich auch noch einen ganz guten Tipp gegeben für den nächsten Tag. Wir hatten nämlich schon vor, ins Gafagnana-Gebirge zu fahren, wussten aber noch nicht so ganz, welche Wanderung wir dort machen können oder was man dort sonst überhaupt so machen kann. Und es ist natürlich immer praktisch, einfach mal die Einheimischen zu fragen. Und da haben wir jetzt echt richtig coole Tipps für euch. Und da würde ich sogar sagen, das sind richtige Geheimtipps.
Ja, also da kann ich nur zu 100% zustimmen, es ist wirklich ein Geheimtipp. Fast keiner fährt in das Gebirge und man merkt es auch. Also da sind wirklich wenige Touristen und auch die Infrastruktur ist jetzt nicht wirklich gut ausgebaut. Also dass da großartige Beschilderungen oder so gibt, da merkt man einfach, okay, jetzt bin ich hier beim Geheimtipp angekommen. Einer der bekannteren Geheimtipps ist noch die Teufelsbrücke. Die ist gleich relativ am Anfang. Da fährt man gar nicht allzu lange. Das ist eine Bogenbrücke, die wirklich ganz lustig
aussieht. Eine steinerne aussieht. Bogenbrücke. Ja. Die sieht nicht lustig aus, sondern die sieht sehr, sehr fotogen aus.
Okay, eine sehr fotogene Brücke, die Teufelsbrücke heißt. Da fahrt ihr sowieso dran vorbei, also macht einen kleinen Stopp. Guckt euch mal an, was ihr dazu sagt. Definitiv lohnen tut sich eine Wanderung zum Monte Forato, weil der Monte Forato hat auf dem Berg einen riesigen Steinbogen und man hat eine Hammeraussicht.
Genau, aber das ist ein natürlicher Steinbogen, beziehungsweise es ist ein Bogen im Felsen und wenn man durch diesen Bogen blickt, blickt man Richtung Meer, man sieht die alten Bergdörfer und die umliegenden Berge, also es ist wirklich wie so ein kleiner runder Fotorahmen, vor dem man plötzlich steht.
Ja, und gleichzeitig ist halt der Bogen auch wirklich riesig. Mhm. Man denkt sich so, wie kommt der jetzt zur Hölle da hoch? Weil er halt auch wirklich ganz oben ist.
Ja, aber das ist ja ein natürlicher Bogen. Keiner hat den erbaut, den gibt's halt einfach.
Ja, ja, klar. Also noch verwundert.
Wie er entstanden ist, wissen wir auch nicht, aber wir wissen, wie man hinkommt und wo man parkt. Wir haben euch die Parkbucht, die ist nämlich nicht jetzt so leicht zu erklären, auch in Google Maps verlinkt. Also am besten schaut ihr da mal rein. Dort findet ihr auch nochmal dann die Infos zu den Wanderwegen.
Die Wanderung ist übrigens ganz gut ausgeschildert.
Ja. Und ganz in der Nähe von diesem Wanderstartpunkt befindet sich dann auch noch eine Höhle.
Und zwar eine Tropfsteinhöhle, die Grotta del Vento, und ist eine der größten Kalkstein-Tropfsteinhöhlen, die es gibt, mit einem Haufen Stalaktiten und Stalagniten.
Aber hier auf jeden Fall eine Jacke oder einen Pulli mitnehmen, denn in der Höhle hat es nur 10 Grad. Also es ist im Vergleich zu draußen arschkalt.
Vor allem, wenn man vorher wandern war.
Genau.
Nach der Abkühlung in der Grotte haben wir uns noch eine zweite Abkühlung gesucht, und zwar den Canyon von Sesta. Ich glaube, ich spreche es falsch aus. Sesta.
Am Wochenende gibt es dort auch Canyoning-Touren und Yoga auf dem Sub-Touren und auch einen kleinen Klettergarten. Also es ist so ein kleines Adventure-Center. Leider war das zu unserem Zeitpunkt geschlossen, aber man kann trotzdem zum Canyon runterwandern und dort auch baden. Das Wasser ist glasklar und auch türkisblau. Also es ist wirklich ein traumhafter Spot und vor allem war bei uns, weil es eben unter der Woche war und die Einheimischen nur am Wochenende dort sind, gefühlt kein anderer. Also ja, ein echter Geheimtipp, den man so nicht in der Toskana erwarten würde.
Optional kann man auch noch nach Cinque Terre, die sind ja bereits sehr bekannt, die 5 kleinen Städtchen. Wir sind aber trotzdem ganz froh, dass wir ins Gebirge gefahren sind zum Wandern, weil es uns wirklich super gut gefallen hat. Es war ein Top-Abschluss für unsere Rundreise und damit kommen wir jetzt auch schon zu den Optimizer-Tipps für eine Toskana-Rundreise.
Also wir fassen euch die besten Tipps nochmal zusammen. Legen wir los.
Lokale Spezialitäten probieren. Es gibt ja wirklich so einige. In Bologna gibt es ja gleich die Bolognese, die Tortellini, die Mortadella. In Siena gibt es das weltbeste Eis und in Chianti natürlich einen sehr guten Wein.
auf die geschlossenen Tage achten. Also in Bologna ist es ja der Sonntag, wo die meisten Sehenswürdigkeiten und Museen zu haben. In Florenz ist es zum Beispiel der Montag.
In Chianti und Val di Orchia gibt es viele Agriturismus und Castellos und wir finden, da sollte man sich schon mal eins gönnen, auch wenn es ein bisschen teurer ist.
Saturnia sollte man auf jeden Fall unter der Woche einplanen und alternativ vielleicht auch San Filippo besuchen.
Wir finden Pizza to go und ein Wein oder ein Bier mitnehmen und sich dann an die schönsten Sonnenuntergangsplätze setzen und genießen, ist einfach ein super Abendessen und könnte kaum besser sein.
Für die Kirchen sollte man auf jeden Fall eine Schulterbedeckung einpacken und auch daran denken, dass man vielleicht einen langen Rock oder eine Hose anzieht, weil die Knie bedeckt sein sollten.
Ja, in Florenz lohnt sich durchaus mal einen Tag ein Rad zu mieten, das doch relativ weitläufig ist, auch wenn es oft Kopfsteinpflaster gibt und das jetzt nicht super angenehm ist zu fahren.
In Chianti sollte man auf jeden Fall an einer Weinverkostung teilnehmen.
Und besucht auch den schönen und noch etwas unbekannteren Süden, wie zum Beispiel die Felsenstädte Sodano und Pitigliano oder auch die Quellen San Filippo und Saturnia, auch wenn Saturnia jetzt nicht mehr so der Geheimtipp ist.
Früh aufstehen lohnt sich nicht nur in Saturnia, sondern auch in den Städten, denn frühmorgens sind noch keine anderen Touris unterwegs und die Sehenswürdigkeiten sind dann nochmal schöner.
Und achtet auf die CTL-Zonen, das sind für Autos von Touristen gesperrte Zonen, würde ich es jetzt mal erklären. Und wenn man da reinfährt, dann zahlt man 150 bis 200 Euro Strafe. Die gibt es quasi in allen Innenstädten in der Toskana. Einzige Ausnahme ist, wenn man ein Hotel in der Innenstadt gebucht hat. Dann darf man reinfahren. Allerdings muss das Hotel dann das Auto auch anmelden.
Das waren jetzt nochmal so unsere Optimizer-Tipps und ihr findet alles nochmal zum Nachlesen, auch die komplette Route, unsere Unterkünfte und die ganzen Fotospots auf Google Maps nochmal auf unserem Blog. Ich habe euch das Ganze auch in den Shownotes verlinkt oder ihr schaut einfach mal vorbei bei www.traveloptimizer.de. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und euch auch weiterhilft bei der Reiseplanung, dann freuen wir uns, wie gesagt, über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und wenn ihr uns weiterempfehlt. In diesem Sinne, wir hoffen, wir konnten euch die Toskana ans Herz legen und auch noch den ein oder anderen Geheimtipp verraten. Und wir freuen uns natürlich drauf, wenn ihr unsere Route nachreist. Lasst uns gerne wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.